Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem mehr als Demenz-Podcast. Zukunft der Pflegebildung. Annemarie ist Vice President Deutscher Pflegerat e.V., Beraterin und Dozentin. Fortbildung, Hochschulen, neue Strukturen. Wo steht die Pflege und wo geht die Reise hin? In dieser Folge sprechen wir mit Annemarie Fajardo über die Weiterentwicklung der Pflegeberufe. Mehr Berufsrechte, eigene Wissenschaft, Pflegekammern. Was braucht es wirklich? Ist das Pflegeberufegesetz ein Fortschritt oder nur ein Stückwerk? Und wie eigenständig kann Pflege sein, solange ärztliche Anordnungen dominieren? Wir beleuchten die Herausforderungen und Chancen für die Professionalisierung der Pflege. Jetzt reinhören für alle, die Pflege neu denken wollen.
Ich freue mich bei recht verschneiten, düsteren und windigen Wetter bei mir. Und das passt eigentlich zur Stimmung, wenn ich gleich über Pflege rede mit meiner Gesprächspartnerin, über die ich mich sehr freue. Hallo und herzlich willkommen, liebe Annemarie.
Ich grüße dich. Hallo, Roger.
Annemarie, bevor ich dich frage, wer du bist und was du denn machst, empfindest du das auch so wie ich gerade? Regen, schwarze Wolken, ein heftiger Sturm, passt eigentlich zur Pflege, wie wir sie in Deutschland haben.
Ja, das ist eine schöne Metapher, Roger, auf jeden Fall. Denn wir sehen ja, wie die Pflegepolitik bzw. die Gesundheitspolitik in Deutschland so funktioniert. Sie ist düster, es ist eigentlich tatsächlich immer irgendwie verregnet. Man weiß im Prinzip auch nicht wirklich, was man dann anziehen soll. Ja, und wir sehen auch, dass die Bundestagswahl, die jetzt ansteht, ja auch nochmal dazu führt, sich Gedanken zu machen. Und wir sind bemüht an vielen Stellen, gerade im Pflegebereich, immer wieder zu schauen, ob wir eigene Wege gehen können und eigene Lösungen finden, um sich so ein bisschen unabhängiger zu machen von der Politik, ne?
Zur Düsternheit passt gar nicht. Du bist sehr farbenfroh angezogen und ich würde dir gerne jetzt auch mal den Ball rüberrollen. Was machst du in der Pflege? Wer bist du genau? Und warum sollten wir neben den vielen dunklen Wolken auch ein bisschen Hoffnung haben?
Ja, ich bin gelernte Altenpflegerin und habe diesen Beruf vor 20 Jahren erlernt. Ich habe mich spezialisiert auf das Pflegemanagement, bin relativ lange schon im Bereich des Gesundheitswesens tätig, in verschiedenen Leitungsfunktionen und ja, interessiere mich im Prinzip für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, von Rahmenbedingungen, auch wie wir besser versorgen können, wie wir uns besser um Menschen in Kliniken und in Pflegeeinrichtungen kümmern können. Und habe dazu mich auch mit Wirtschaftspsychologie auseinandergesetzt als Studiengang im Master. Bin dann anschließend, nachdem ich dann relativ lange so in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern tätig war, in die Unternehmensberatung gewechselt und habe da auch nochmal ja, professionelle Beratung kennengelernt. Und das war für mich natürlich schon ein ganz besonderes Highlight, weil wenn ich zum Beispiel jetzt versuche, von innen Verbesserungen herbeizuführen in einer Pflegeeinrichtung oder in einem Krankenhaus, dann ist das natürlich nicht ganz so einfach, denn im Tagesgeschäft müssen natürlich noch andere Dinge priorisiert werden. Immer auch darum zu gucken, wer ist im Team mit unterwegs, wie klappt das mit den Führungspersonen, die auch zuständig sind und von außen dann eben im Bereich der Beratung die Einrichtung zu unterstützen. Das hilft natürlich schon der ein oder anderen Führungsperson, die dann auch sagen kann, Mensch, da gibt es jetzt jemanden, der von außen mal drüber schaut und uns hier ja vielleicht auch den Spiegel vorhalten kann. Und das mache ich jetzt auch seit ein paar Jahren als selbstständige Beraterin. Ich bin auch noch im Bereich der Hochschultätigkeit bzw. Dozententätigkeit unterwegs. Und was mich aber fasziniert, und das mache ich schon jetzt seit bestimmt mehr als 15 Jahren, ich interessiere mich nämlich für ein ehrenamtliches Engagement in den Berufsverbänden des Pflegeberufs. Und da bin ich jetzt seit 2021 Vizepräsidentin des Pflegerates. Das mache ich dann in meiner freien Zeit, also das, was möglich ist sozusagen, neben Beratung und Hochschultätigkeit und freue mich natürlich, dass ich da ganz viel ja im Prinzip beeinflussen kann oder das, was möglich ist, dann eben auch in die Politik hineintragen kann, um so wenigstens etwas Verbesserung dann doch bei den verregneten Tagen herbeiführen zu können, ne?
Annemarie, jetzt muss ich leider die Brücke spannen mit einer kleinen Frage in die Richtung Beratung. Und wenn wir über Politik reden, jede Partei, jedes Amt hat seinen Berater. Und ich habe eine Statistik gelesen, wie viele hunderte Millionen an Berater verbrannt werden. Was berätst du konkret und was ist da der Mehrwert für die Unternehmen, in die du gehst? Weil ich hoffe, Da wird zielführend nach vorne gearbeitet, ohne Millionen zu verbrennen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Roger. Tatsächlich bin ich ja schwerpunktmäßig im Bereich der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung unterwegs. Das heißt also gerade in Pflegeeinrichtungen oder auch Gesundheitseinrichtungen insgesamt, also ich bin spezialisiert auf das Gesundheitswesen, geht es insbesondere darum, erst einmal ein konkretes Problem zu analysieren. Das heißt, es gibt einen Bedarf, es gibt zum Beispiel den Bedarf, dass sich Führungskräfte weiterentwickeln wollen oder beispielsweise sagen, Sie benötigen ein Einzelcoaching oder Sie sagen, wir hätten ganz gerne von dir mal so eine Übersicht, wie wir organisatorisch dastehen. Könntest du das mal mit uns gemeinsam analysieren und uns dann im Zuge auch einer Beratung oder auch eines Workshops mal zu bestimmten Themen schulen und auch abholen, dass wir sozusagen von dir empowered werden können? Ne? Es hat immer was mit den Themenfeldern der einzelnen Gesundheitseinrichtung zu tun, aber es hat auch was im Speziellen mit Management und mit Psychologie zu tun. Das heißt, die Kombination ist es dann am Ende des Tages, was das Ganze dann so spannend macht, mich dann natürlich auch als Beraterin für sich zu gewinnen.
Jetzt hast du über Psychologie gesprochen, über Führungskräfte und du bist sehr, sehr aktiv und da gehen wir gleich nochmal drauf ein, im Pflegerat. Bei mir ist es so, Diplom in Kommunikation, leite in Agenturen das Digital oder die Digitalakademien, mache viel im Bereich E-Learning, beschäftige mich seit langem mit dem Thema Demenz und Pflege. Und in Pflege bereite ich mir ganz, ganz viele Sachen gerade vor und ich möchte Fortbildung machen. So, das möchten bestimmt ganz viele da draußen. Hast du einen Tipp, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne mal mich im Bereich Pflege fortbilden, ich habe 1000 Euro, wie man da vorgeht aus der Sicht der Unternehmensberaterin, aber vielmehr interessiert mich der Blick auf die Pflege. Also was ich damit sagen möchte, da gibt es ja ganz viel engagierte Menschen, die Lust haben, aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht ausgebremst werden. A, weil sie denken, Pflege ist nicht toll. B, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich mich fort- und ausbilden lassen kann. Hättest du einen Tipp für mich, wo ich Informationen vielleicht bekomme?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt es natürlich drauf an, wenn du jetzt selber als Pflegefachperson dich unbedingt weiterentwickeln möchtest oder eben sagst, der Arbeitgeber, der hat jetzt nicht so mich als Zielgruppe im Fokus. Das kann durchaus passieren, weil vielleicht bestimmte Pflichtfortbildungen im Fokus stehen. Aber ich jetzt ganz persönlich individuell mich einem Thema oder einer Fortbildung widmen möchte, da habe ich natürlich immer die Empfehlung, sich unbedingt in der heutigen Zeit oder jetzigen Zeit sich mit möglichen Studiengängen auseinanderzusetzen. Das heißt also, wenn ich natürlich 1000 Euro jetzt beispielsweise habe, die habe ich an die Seite gelegt, da möchte ich ganz gerne mich jetzt weiterqualifizieren, dann können natürlich diese 1000 Euro erstmal ein Einstieg sein in zum Beispiel ein Bachelorstudium. Und da hilft es natürlich sehr gut, sich unbedingt mit der Hochschulberatung auseinanderzusetzen. Also es gibt tolle Hochschulberatungen für angehende StudentInnen, die dann auch tatsächlich Preise oder auch Studiengebühren zeigen können, vorstellen können. Es geht auch um bestimmte Module, die ich vielleicht auch erlernen möchte. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel als Pflegefachperson im Klinikbereich tätig bin, ich möchte mich vielleicht weiterqualifizieren im akademischen Sinne, dann macht dieser Einstieg natürlich total Spaß und ist auch sinnvoll, weil wir heutzutage jetzt gerade im Zuge auch der Europäisierung und gerade auch im Zuge der Vergleichbarkeit und Durchlässigkeit des europäischen Bildungssystems natürlich immer einen Blick drauf haben müssen, wo stehen wir denn eigentlich heute, auch in Deutschland insbesondere, wo können wir uns weiterbilden, wo können wir uns fortbilden und aber auch weiterqualifizieren im Sinne eines Studiums. Und da können natürlich die 1000 Euro schon mal ein gutes Startkapital sein, da mal einzusteigen und sich dann auch zu informieren.
Hochschule, Fortbildung und was machen? Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, ja, wir Europäisierung, ganz spannend im Thema oder Kontext Europa was zu machen. Wie siehst denn du das? Also Fachpersonal fehlt uns ja. So, und jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, und da bist du viel tiefer drin, liegt es gar nicht am Personal, weil da sind ganz viele Menschen, die echt was Tolles machen wollen, sondern ich finde immer oft an Institutionen, an Trägern und an Stolpersteinen und an der Politik, wie kommt man überhaupt weiter in den Beruf und wie kann man was machen. Und jetzt habe ich eine Studie gesehen, dass zum Beispiel China, wie wir es auch immer aussprechen, Fachkräfte abwirbt, gerade im Bereich Pflege. A, sollte uns das Angst machen? Müssen wir viel größer denken als europäisch? Und wie siehst du das? Warum geht es uns so schlecht? Wir sind doch viele gute Menschen, die was machen wollen in der Pflege. Wieso stehen wir in Deutschland so auf der Stelle und es tut sich nichts?
Ich fange direkt mal mit der letzten Frage an, Roger, weil wir seit jetzt, kann man sagen, 75 Jahren versuchen, neue Strukturen aufzubauen. Wir haben viele Berufsreformen gehabt für den Pflegeberuf. Wir sind in den Berufsverbänden natürlich so organisiert, dass wir auch politisch fordern. Und zwar mehr Rechte, mehr rechtliche Grundlagen für die Ausübung von Heilkunde. Das ist zum Beispiel für die Pflegefachkräfte, Pflegefachpersonen, wie wir sie jetzt neuerdings ja auch mit dem neuen Pflegeberufegesetz bezeichnen, sehr, sehr wichtig, dahin zu kommen, also insgesamt weiterzukommen mit eigenständiger Heilkundeausübung. Denn bisher ist es so, dass wir über die ärztliche Anordnung, ärztliche Verordnung als sogenanntes nichtärztliches Personal diese Tätigkeiten dann ausführen, die über die ärztliche Verordnung oder Anordnung gekommen ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch, sind wir seit 2002 mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem eigenständigen Heilberuf anerkannt worden. Das heißt, seit ungefähr jetzt 23 Jahren können wir als eigenständiger Heilberuf natürlich auch über Heilberufsrechte sprechen, die uns dann das Ganze so ermöglichen könnten, sofern wir denn eigene Rechte hätten, eine Heilkunde auch auszuüben. So, dann ist immer die Frage, was genau verstehen wir unter Heilkunde? Das ist nicht wirklich definiert, es ist bisher nicht scharf abgegrenzt. Für den Pflegeberuf gibt es keine wissenschaftsdisziplinarische Abgrenzung zu anderen Heilberufen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir im Bereich der Rechtswissenschaften, da sind wir jetzt zum Beispiel beim Bundesgesundheitsministerium, noch nicht diese rechtswissenschaftlichen Grundlagen haben, um daraus dann wiederum Gesetze zu schreiben, die es uns ermöglichen, für den Pflegeberuf entsprechende berufsrechtliche Grundlagen auch zu definieren. Denn wenn wir uns das jetzt international mal angucken, da können wir natürlich auch in den chinesischen Kontext, asiatischen Kontext reingehen, oder nehmen wir auch den ganz bekannten etablierten angloamerikanischen Raum, dann sehen wir, haben wir eine eigenständige Heilkunde mit auch Studiengängen bis hin zum Doktorat, bis hin zur Habilitation. Das heißt also, hier gibt es eine eigene Wissenschaft, die immer in den Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung reingeht und einen sogenannten salutogenetischen Ansatz verfolgt. Das kommt von dem Begriff der Salutogenese nach Antonowski. Das heißt also, wenn wir uns mit der Gesundheitsentstehung auseinandersetzen, und das meint die Salutogenese, dann kommen wir automatisch in Felder rein, die die Prävention einschließt, die die Gesundheitsförderung einschließt. Wir sprechen auch von Begleitung des Patienten oder von Familien. Wir machen Familienberatung, wir leiten an, wir unterstützen bei Prophylaxemaßnahmen und so weiter. Und das sind natürlich eben heilkundliche Tätigkeiten, die erstmal wissenschaftlich definiert sein müssten, um sie dann eben in Berufsrecht zu überführen. Das haben wir bisher noch nicht. Heißt also, für uns ist es in Deutschland natürlich relativ schwierig, in einem sehr etablierten Rechtssystem dann gute Grundlagen für nichtärztliche Heilberufe dann auch einzubringen. Die würden uns aber tatsächlich eigentlich zugutekommen, wenn wir es denn hätten. Denn wir könnten viel besser definieren, was denn auch Aufgaben der Pflegefachpersonen dann in der Eigenständigkeit sind, sodass wir dann besser rekrutieren könnten. Wenn jetzt also China rekrutiert und sagt, wir haben für uns, ich sage jetzt mal einfach nur beispielsweise, wir haben das für uns geklärt, was unsere Pflegekräfte machen, dann ist es klar abgegrenzt, möglicherweise auch über Wissenschaftsdisziplin. Das traue ich denen durchaus zu, dass sie da also so weit auch schon sind, dass sie sagen, wir haben jetzt auch Bachelor-AbsolventInnen, wir haben auch die Master-AbsolventInnen und jetzt gucken wir, dass wir eben aus anderen Ländern rekrutieren, weil wir natürlich auch einen Bedarf haben. Und an der Stelle, wo also klar abgegrenzt wird, was deine Tätigkeiten sind, da kann man natürlich dann auch sagen, gut, dann kann man natürlich auch viel besser rekrutieren, als wir es dann vielleicht in Deutschland tun können.
Wenn wir über Rekrutieren sprechen und wir reden über Politik und wir reden über unser Pflicht tatsächlich echt am Boden kriechendes Pflegesystem, bräuchte die Pflege mehr Politik oder andersrum? Wie siehst du dieses Zusammenspiel bei uns in Deutschland? Weil ich habe immer das Gefühl, jetzt gerade die Wahlen stehen an, es wird über ganz viele Dinge gesprochen, nicht wertschätzen. Es werden Themen in den Raum gestellt, die nicht menschlich sind, die keinem Wertesystem entsprechen. Wir reden nicht über die Pflege. Und da auch nochmal gesprochen, unsere Pflege lebt ja, und das ist tatsächlich von Zuwanderung, von Internationalität, von Diversity. Wie viel Politik braucht die Pflege und wie siehst du dieses ganze Geschäft? Wie hängt das zusammen?
Also die Pflege braucht auf jeden Fall viel, viel mehr Lobbyarbeit. Also wir haben sozusagen eine sehr überschaubare Landschaft an Lobbyisten, die den Pflegeberuf als solchen vertreten können. Das ist zum einen der Deutsche Pflegerat, kann man sagen. Da sind wir selber erstmal als Dachverband gut unterwegs und gleichzeitig haben wir dann auch noch die Mitgliedsverbände, die beim Deutschen Pflegerat Mitglied sind, die ebenfalls auch nochmal Lobbyarbeit machen. Wenn man sich allerdings diese Strukturen anguckt, dann passiert das alles überwiegend in der freien Zeit von Pflegekräften, die eben hauptberuflich woanders tätig sind. Das bedeutet, wenn man jetzt in einem Berufsverband Mitglied ist, dann versucht man natürlich zu den Mitgliederversammlungen zu gehen. Man schreibt unter Umständen auch bei Stellungnahmen mit oder man guckt eben, dass man sich immer wieder mal bei bestimmten Arbeitsgruppen, Workshops und so weiter dann einbringen kann. Was das Ganze natürlich nicht einfacher macht, weil das Ganze muss ja auch noch irgendwie gebündelt werden und noch komplizierter wird es dann, wenn wir in die Bundesländer reingehen, weil wir föderalistisch organisiert sind, was Heilberufsrecht oder auch Gesundheitsrecht anbetrifft. Wir sehen also, wenn es um die Organisation von Heilberufen geht, da gehört jetzt der Pflegeberuf ebenfalls mit dazu, sind wir angewiesen auf die Landespolitik. Und das heißt, wir müssen uns dann auch in den Bundesländern organisieren. Es reicht nicht aus, nur auf der Bundesebene sichtbar zu sein oder präsent zu sein. Das probieren wir natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber dafür braucht es natürlich nochmal eben die entsprechenden Landesstrukturen. Jetzt sind wir im Deutschen Pflegerat so gut vernetzt, dass wir sagen, wir haben einfach mal Landespflegeräte gegründet. Das ist vor 20 Jahren passiert. Da haben sich also KollegInnen in den Berufsverbänden, das ist zum Beispiel der DBFK, Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, oder auch der Bundesverband Pflegemanagement, wo dann Führungspersonen der Pflege organisiert sind, die haben sich dann mal organisiert. Die haben gesagt, so, wir stellen uns jetzt auch mal auf der Bundeslandebene auf und in diesen Landespflegeräten organisieren wir uns so, dass wir auch mit der Landespolitik Kontakt aufnehmen können. Das ist aber, muss man auch dazu sagen, sehr, sehr heikel, denn es gibt immer mal wieder verschiedenste Konstellationen in den Parteien. Das heißt also, auch da muss man wieder schauen, wo kommt man da hin? Wo setzt man da an? Wer sind denn die AnsprechpartnerInnen und so weiter? Und das heißt also, wenn man eben mit der einen Partei spricht in dem einen Bundesland und dann schaut in einem anderen Bundesland, man vernetzt sich und da ist aber wieder eine andere Partei gerade in der Regierung, da ist es dann schwierig, da wirklich einen guten Konsens hinzubekommen und das Ganze dann auch zu bündeln. Und das tun wir natürlich in relativ losen Strukturen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man jetzt sagt, was kann die Politik denn eigentlich? Also wenn wir jetzt als Berufsgruppe der Pflegefachperson hingehen und wir sagen, wir sind bemüht, wir kommen ja auf euch zu und wir möchten auch mit euch reden, dann ist natürlich die Frage zu stellen, was kann die Politik denn tun, uns quasi als Berufsgruppe dann zu unterstützen? Welche Zuständigkeiten haben wir da? Und da muss man dann wiederum sagen, ist die Zuständigkeit nicht wirklich definiert, sie ist nicht klar abgegrenzt, weil wir in den Strukturen des Gesundheitswesens hauptsächlich erstmal ja medizinische Ausrichtung haben. Also das, was im ärztlichen Kontext sozusagen organisiert ist, das hat auch was mit der Finanzierung zu tun des Gesundheitswesens. Und dann sehen wir auch, hat die Politik natürlich noch nicht diesen Durchblick zu eben anderen Heilberufen, nicht ärztlichen Heilberufen, wie es auch so schön heißt, wenn es dann natürlich um Unterstützung der Pflegefachperson geht.
Wenn wir unterstützen wollen und wenn du über die Pflegekammer redest und Verbände und jetzt gehe ich auch über übergreifend Bundesland Strukturen machen, jetzt sehe ich die Bauernverbände, wie sie es machen, will ich gar nicht schönreden, aber die gehen auf die Straße für ihre Bedürfnisse, so würde ich es jetzt mal nennen. Heute habe ich irgendwas gelesen, dass 20.000 Jäger auf der Straße waren. So, okay, jetzt gehen die Jäger auf die Straße. Warum gehen die Pflegekräfte nicht mal auf die Straße und legen wirklich alles lahm? Weil ich glaube, also klar muss man ein Backup haben, weil tatsächlich, also wir wollen natürlich Menschen nicht alleine lassen, aber ihr habt doch eigentlich, oder die Pflege hat doch so viel Power und so viel Kraft, nach draußen zu gehen. Also ich meine, es war mal Applaus da, da hat man erstmal gesehen, was alles da ist, aber warum, und ich glaube, ihr hättet so viel Zuneigung und Zustimmung, warum passiert da nicht mal was?
Ja, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und es ist eine berechtigte Frage, Roger, weil natürlich kann man jetzt sagen, wir machen es anderen Berufsgruppen nach. Das wäre wunderbar. Dann, wenn das so einfach ginge, hätten wir es wahrscheinlich auch schon getan. Es ist so, dass wir relativ heterogen organisiert sind. Das heißt also, wir sind sowohl über Trägerverbände organisiert, wir haben Berufsverbände, von denen ich gerade schon erzählt habe. Das ist dann wieder was Eigenständiges. Und wenn wir natürlich über Trägerverbände schauen und da sehen wir eine heterogene Landschaft, wie beispielsweise Caritas, Diakonie, wir haben da also viele, viele frei gemeinnützige Träger, dann sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen so organisiert, dass sie sagen, naja, ich bin ja zum Beispiel bei der Caritas beschäftigt. Die Caritas organisiert das schon für mich. Da kann man jetzt sagen, gerade wenn es um Streikrecht geht, sind wir bei kirchlichen Trägern auch nochmal anders angehalten. Da dürfen wir teilweise gar nicht streiken. Und an anderer Stelle, wo das Streiken auf jeden Fall willkommen ist, da sind wir dann wiederum zu wenige, als dass es wirklich einen durchschlagenden Effekt hätte. Und die Regionalität oder die Spezialität in den Bundesländern tut natürlich auch noch sein Übriges hinzu. Das heißt also, wir haben dann wiederum, naja, Organisationsgrade, die so dünn sind, so klein sind, dass wir gar nicht in dieser Masse auftreten können, dass es wirklich einen medienwirksamen Effekt hätte. Insofern, ja, hat es was mit den Strukturen zu tun, mit dem Organisationsgrad. Wir könnten natürlich auch sagen, was ist denn mit den Pflegekammern? Könnten die uns nicht irgendwie helfen? Und da wissen wir auch, wenn wir über Berufsrecht sprechen, was wir jetzt sozusagen eigentlich auch über das Pflegekompetenzgesetz, was kommen sollte, dann bekommen sollen, wäre es im Prinzip so, dass wir sagen, wenn wir Berufsrechte bekommen würden auf Bundesebene, könnten wir natürlich auch Grundlagen schaffen, um Pflegekammern in den Bundesländern zu errichten, die wiederum, und da muss man auch wieder gucken, was die für Aufgaben haben, Berufsrecht durchsetzen würden. Das heißt, wenn dann solche Institutionen wie eine Pflegekammer vorhanden ist in einem Bundesland, kann sie aufgrund ihrer Struktur, ihrer Struktur im Sinne einer Körperschaft des öffentlichen Rechts auch Berufsrechte durchsetzen und dann wiederum wäre natürlich auch Streikrechte oder der Einfluss auf Arbeitsrecht und der Einfluss auf Tarifrecht nochmal anders gegeben, als wenn man es zum Beispiel jetzt ohne Berufsrechte versuchen würde.
Annemarie, wenn du das gerade erzählst und du hast ja eine unglaublich tolle Karriere gemacht vom Trainee, sage ich jetzt mal, zur Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Und alles, was du mir gerade erzählt, hört sich sehr umfangreich, sehr starr an der einen oder anderen Stelle, sehr, ich muss mit vielen Menschen reden, Punkt, Punkt, Punkt an. Stehst du, da sitzt du nicht manchmal auch da und sagst, hey, gib mir meine Nachtschichten wieder aus der Pflege. Ich rede mit weniger Leuten und habe einfach gar nicht so viel Ramborium um die Ohren. Ist das manchmal, ist auch Frust manchmal da und Sehnsucht nach dem Alten oder eher die Power nach vorne und was zu verändern?
Tatsächlich ist die Power nach vorne dann doch wiederum größer, wenngleich ich den Beruf schon in der eigentlichen Umsetzung, in der eigentlichen operativen Tätigkeit vermisse, weil das Arbeiten mit und am Menschen ist natürlich etwas anderes. Das ist ein Beruf, wenn du den erlernt hast, so wie ich ihn jetzt erlernt habe, dann willst du ihn natürlich auch anwenden. Du willst dein Wissen, dein Können anwenden und einsetzen und eben für die Menschen da sein, die dich brauchen und für die du einfach auch da sein willst. Das ist natürlich ein Arbeiten innerhalb dieses Systems, was leider eben nicht diese Berufsrechte hergibt, dass wir wirklich bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch erzielen könnten. Das, was ich natürlich jetzt seit vielen Jahren schon versuche, ist das Arbeiten am System. Das heißt also, wenn ich weiß, ich habe im Nachtdienst 1 zu 76 gearbeitet, das ist natürlich jetzt keine Struktur, die unbedingt vermisst werden sollte, sondern die sollte im Prinzip Anreiz sein oder Anreiz geben. Und da ist auch jede Kollegin und jeder Kollege gefragt, da auch mitzuwirken, eben am System zu arbeiten. Das heißt also, wie kommt man dann auch von solchen Personalschlüsseln mal weg, tendenziell in die Zukunft betrachtet und wie kann man sich vor allen Dingen mit anderen Kolleginnen vernetzen, die ein Interesse daran haben, das zu verbessern. Und das motiviert mich natürlich mehr, weil ich in den Berufsverbänden unglaublich viele Kolleginnen getroffen habe und kennengelernt habe, die ebenfalls interessiert daran sind, das zu verbessern, was wir in den Einrichtungen natürlich selber jeden Tag erleben. Also wenig Zeit, wenig Kollegen, wenig, ja, Hilfestellung, so wenn es darum geht, wirklich, ja, ich brauche Pflegehilfsmittel, ich brauche mehr Wissen und so weiter. Oder eben auch das Stichwort Lernen und Weiterqualifizierung. Das sind natürlich Aspekte, wenn ich die im Arbeitsalltag als Altenpflegerin so nicht umsetzen kann oder nicht bekommen kann, dann weiß ich, kann ich zweierlei. Ich kann zum einen dabei bleiben und es weiter so machen, wie ich das bisher gemacht habe. Oder ich versuche den Weg der Vernetzung und schaue, wie ich quasi meine Erlebnisse in die Netzwerkarbeit und in die politische Arbeit dann integrieren kann und dann hoffentlich daraus sich irgendwann mal Früchte tragen lassen. Ne?
Boah, noch eine Kammer, noch eine Institution, die da oben quatschen, noch einen Zusammenschluss und einen Verband. Jetzt spreche ich einfach mal wirklich für die Basis. Werdet ihr so gesehen, dass man sagt, Mensch, Pflegekammer, was ist das eigentlich? Kennen die Menschen euch? Brech mal eine Lanze. Fluch oder Segen für die Professionalisierung der Pflege und im Allgemeinen die Pflege. Deine Minute, Pflegekammer. Was bringt es den Menschen real da draußen?
Ja, die Pflegekammer hilft, die Pflegefachpersonen so weit zu unterstützen, dass sie in ihrer Tätigkeit ihren eigenen Berufsrechten und ihrer eigenen Wissenschaft nachgehen können. Es ist eine Wissenschaft für sich. Die Pflege kann nicht jeder und das kann mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, mit einer Pflegekammer tatsächlich auch sichtbarer gemacht werden. Wir sind in einem Rechtsstaat unterwegs, da ist das vorgegeben. Das heißt also, wir hätten theoretisch auch gar keine andere Wahl, als dass wir eben mit solch einer Kammerstruktur arbeiten, denn die rechtlichen Vorgaben sehen das im Prinzip auch vor. Das heißt, wenn es um Heilberuferecht geht, wenn der Pflegeberuf als Heilberuf anerkannt ist und wir jetzt sagen, wir sind heilkundlich tätig, dann muss das Ganze in die rechtlichen Strukturen so eingebettet werden, dass wir da auch in die entsprechende Ausübung kommen können und somit natürlich auch den Menschen vielleicht dann nochmal deutlich besser helfen können, als wie wir es heute vielleicht umsetzen. Auch da muss man dann immer abwägen. Das ist möglicherweise auch ein ganz interessanter politischer Diskurs, den wir vielleicht noch mal klarer diskutieren müssten miteinander und verfolgen müssten, als wir es bisher getan haben. Und dazu bräuchten wir natürlich dann wieder die Berufsverbände, in denen wir dann Mitglied sein müssten. Ne?
Unternehmensberatung, Pflegekammer und ein großes Wissensspektrum. Führungskraft. Was muss denn oder sollte denn aus deiner Sicht eine Führungskraft in der Pflege mitbringen? Und jetzt rede ich tatsächlich nicht im Träger oder in der Institution, die Person, die vielleicht nicht aus der Pflege kommt und Pläne macht, sondern tatsächlich die Menschen in der Pflege. Welche Führungspositionen gibt es in der Pflege und was denkst du, welche Skills sind da besonders wichtig?
Ja, es gibt die Funktion oder Position der Wohnbereichsleitung, es gibt die Funktion der Pflegedienstleitung, der Einrichtungsleitung und natürlich auch gerne übergeordneter Regionalleitung oder auch Geschäftsführung. Da haben wir ganz viele unterschiedliche Positionen und Bezeichnungen für Pflegefachpersonen, die sich mit Management auseinandersetzen. Und eine gute Führungskraft, das ist natürlich immer relativ, das ist klar, es ist immer abhängig von den jeweiligen Settings, wo wir uns dann auch bewegen. Aber eine gute Führungskraft in der Pflege zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine gewisse Haltung hat, eine Ambition hat, hinter der Berufsgruppe der Pflegefachpersonen zu stehen. Das heißt also, wirklich sich in der Rolle versteht, Rahmen zu setzen, Unterstützung anzubieten, zu begleiten und eben auch immer wieder den Kontakt zur Berufsgruppe hält. Und diese Führungspersonen, die habe ich auch kennengelernt an vielen Stellen, die sind selber davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Innerhalb ihrer Einrichtung, auch das ist natürlich wichtig, also eine Überzeugungsarbeit auch zu leisten und damit eben auch wiederum KollegInnen zu motivieren, jeden Tag aufs Neue und natürlich auch für die Menschen vor Ort da zu sein, also auch zu sagen, ich bin für euch da, ich unterstütze euch und gleichzeitig muss sie dann aber auch auf sich selber achten, nicht in diesem System sich zu verheizen oder verheizen zu lassen, denn da gibt es unglaublich viele Herausforderungen im Arbeitsalltag, die man natürlich auch irgendwie bewältigen muss. Und das sollte natürlich nach Möglichkeit so passieren, dass sich niemand von den Führungskolleginnen tatsächlich überfordert. Ja, also das ist eine Gratwanderung, aber mit Haltung, mit einer Überzeugungsarbeit, mit dem, was sozusagen auch den Pflegeberuf ausmacht, dahinter zu stehen, das ist tatsächlich dann eine gute Führungskraft in der Pflege.
Wenn man die Pflegekammer unterstützen möchte, so wie ich, kann ich in die Pflegekammer eintreten? Kann ich die Pflegekammer unterstützen? Was kann denn jeder von uns machen, um euch zu supporten?
Ja, also du kannst jederzeit anfragen, wenn du jetzt keine Pflegefachperson bist, zum Beispiel, genau, bist du nicht, richtig, dann kannst du natürlich nicht sofort Mitglied werden in einer Pflegekammer, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, freiwilliges Mitglied zu sein oder zu werden und oder in den Berufsverbänden freiwilliges Mitglied zu werden, auch das ginge. Das wäre natürlich toll. Also da ist jeder herzlich eingeladen, Mitglied zu werden, da einfach mal nachzufragen, was da möglich ist. Und wenn man natürlich jetzt zum Beispiel sich diese Parteienlandschaft anguckt, auch das ist natürlich wichtig, sollte sich jeder Einzelne natürlich erstmal die Programmhefte unbedingt angucken. Und vielleicht auch nochmal die ein oder anderen Videobotschaften auch aus dem Bundestag oder auch bei Instagram, Facebook gibt es natürlich auch die ein oder anderen Videobotschaften der Parteien. Das sollte sich jeder einmal anschauen, sich ein Bild davon machen und vor allen Dingen dann auch wählen gehen. Also auch das ist wichtig, erstmal wählen zu gehen und sich dann natürlich auch in den politischen Diskurs einbringen, ohne passiv zu sein. Also auch das ist natürlich eine Kunst. Also wie kann man Politik aktiv mitgestalten, wenn man jetzt nur die Wahlen sozusagen vollzieht? Da kann man natürlich sagen, geht in die Berufsverbände, schaut euch die Strukturen der Programmhefte mal an, wo gibt es denn den Pflegebereich? Und da kann ich jetzt natürlich für meinen Teil sagen, der Pflegebereich ist so an sich nicht abgebildet in den Parteiheften oder Programmheften der Parteien, sondern da sind wir selber nochmal gefragt, als Berufsgruppe, aber eben auch als Gesellschaft hinzugehen zu den PolitikerInnen, die wir kennen, sie anzusprechen, immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen. Und dann kann es natürlich passieren, dass wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal bessere Ausrichtung in dem Bereich haben. Ne?
Danke.
Ich danke dir, Roger.
Ihr Lieben, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Ebbe im Kopf. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage bis dahin Servus und Fitti.
Das war's wieder für heute. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast.